Detektor FM. Zurück zum Thema.
7 Jahre ist es her, da geht der tunesische Gemüsehändler Mohamed Bouazizi auf die Straße in seiner Kleinstadt Sidi Bouzid in Tunesien und zündet sich selbst an, weil er von den tunesischen Behörden laufend schikaniert wurde und von der Polizei misshandelt. Der Tod des jungen Mannes wurde zum symbolischen Anfang des arabischen Frühlings und der kleptokratische Präsident Ben Ali nach 23 Jahren Unterdrückungsregime aus dem Land gejagt. Und auch in anderen arabischen Staaten kam es danach zu Unruhen und Umstürzen. Jetzt, 7 Jahre danach, wird wieder in Tunesien protestiert gegen das Regime, gegen die stagnierende Wirtschaftsentwicklung, gegen Korruption und steigende Preise. Über die Situation vor Ort spreche ich mit Simon Ruprecht von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Tunesien. Hallo, Herr Ruprecht.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Herr Ruprecht, im ganzen Land gibt es viele kleinere Protestherde, wenn man die Nachrichten verfolgt. Wie ist denn die Situation momentan in der Hauptstadt Tunis, wo Sie sitzen?
Sie haben es gerade in der Moderation sehr schön dargestellt, dass die Proteste nicht nur in Tunis sind, sondern vor allem auch in den Regionen und insbesondere im Süden des Landes. Ähnlich stellt sich die Situation auch heute wieder dar. Die Proteste haben nicht nur in Tunis stattgefunden, wo sie eine besonders große mediale Aufmerksamkeit bekommen, sondern eben auch in den Regionen und insbesondere in den Regionen, in denen wirtschaftlich der Aufschwung nach wie vor sehr auf sich warten lässt.
Wer ist es da, wer da demonstriert? Also sind das kleine Gruppen, die irgendwie wirtschaftlich benachteiligt sind? Ist das die breite Masse?
Das sind Menschen, die sich von einer Änderung des Regimes etwas erwartet haben und deren Erwartungen bisher nicht erfüllt worden sind. Wir verwenden in unserer Arbeit gerne den Begriff der Demokratiedividende, also die Erwartung daran, dass sich durch die Revolution von vor 7 Jahren doch eigentlich auch die wirtschaftliche Situation rapide hätte verbessern sollen müssen aus der Sicht der entsprechenden Leute. Das ist aber nicht eingetroffen. Und das heißt, das sind ganz normale Menschen, die eben arbeiten oder die versuchen zu arbeiten, Arbeit zu finden. Die Jobsituation ist im Land sehr schlecht, insbesondere eben in den Regionen, insbesondere da, wo eben keine Industrie angesiedelt ist. Und diese Leute, die gehen auf die Barrikaden, weil sie sagen, wir haben nichts mehr zu essen. Das Geld reicht uns nicht zum Leben, obwohl wir jetzt einen Systemumsturz herbeigeführt hatten, den auch noch friedlich herbeigeführt hatten, also so friedlich wie möglich. Gab es jetzt eben keine Entwicklung, die zu einer Verbesserung, einer subjektiv empfundenen Verbesserung der Lage beigetragen hat. Und deswegen protestieren die Leute.
Eine Umfrage von Ende Dezember zeigt auch, dass 80% der Menschen die Lage des Landes schlechter einschätzen jetzt als unter dem Diktator Ben Ali, der vor 7 Jahren gestürzt wurde. Ein besonders großes Problem soll dabei die Korruption sein. Stimmt das denn oder wie finden Sie, präsentiert sich die Regierung unter Youssef Chahed angesichts der Proteste und der Korruptionsvorwürfe?
Das Narrativ der vorhergehenden Landesführung, dass da sehr viele Sachen doch besser gewesen seien als heutzutage, bezieht sich ja auch auf eine gestimmte Perspektive und auf eine Erwartungshaltung, die bei den Leuten vorherrscht. Wenn ich mir den Bereich Meinungsfreiheit anschaue, dann kann ich auf keinen Fall so argumentieren und dann kann ich nicht sagen, es war früher alles besser gewesen. Die Herausforderung ist nun aber aus diesem Demokratisierungsprozess, der sich in dem Land entsprechend eingestellt hat, die Vorteile, die eben nicht in erster Linie in ökonomischer Natur darstellen, also die Lebenshaltungskosten sind, wie ich vorhin schon gesagt habe, extrem gestiegen, die Löhne sind nicht gestiegen. Das heißt, es wird immer teurer, hier zu leben. Man hat jetzt nicht den Eindruck, dass sich durch eine Demokratisierung etwas für das eigene Leben nach vorne entwickelt hat aus dieser wirtschaftlichen Sicht. Wenn ich aber sage, okay, ich habe jetzt eine Meinungsfreiheit, ich habe jetzt die Möglichkeit, mich auch politisch zu engagieren, dann würde sich eine Situation entsprechend anders darstellen und dann braucht es Leute, die dann entsprechend sich mitbeteiligen, die Systematiken, die nach wie vor dabei sind, sich zu entwickeln, nutzen und die dann entsprechend die Entwicklung des Landes auch politisch mit vorwärts treiben.
Jetzt kann man sich von Meinungsfreiheit aber morgen nicht sofort ein Brot kaufen. Also was müsste sich da tun oder was sind die Probleme, die jetzt sofort angegangen werden müssen?
Sie haben den Punkt der Korruption ja gerade angesprochen gehabt und an der Stelle gibt es auch entsprechende Vereinbarungen im Pakt von Karthago, der die Grundlage der Regierungsparteien von Niedertunis und Ennahda dargestellt hat oder darstellt. Jetzt kam es in diesen politischen Parteien, zum Beispiel durch eine Regierungsumbildung im November, die dann eine Neuwahl eines Abgeordneten für die in Deutschland ansässigen Auslandstunesier nach sich gezogen hat, dazu, dass eben zwischen Niedertunis und Ennahda, diesen beiden politischen Parteien, sich ein Zwist hochgeschaukelt hat. Ennahda hat einen unabhängigen Kandidaten unterstützt, der gegen den Kandidaten von Nida Tunis angetreten ist. Und dieser unabhängige Kandidat, der von der Nahda unterstützt wurde, hat jetzt gewonnen. Und das hat dazu geführt, dass die Trennung von diesen beiden, die Regierungsgeschäfte leitenden Parteien, provoziert worden ist. Das heißt, es handelt sich in diesem Zusammenhang jetzt um ein gravierendes politisches Problem, weil man natürlich den Kampf gegen die Korruption sich auf eine politische Agenda geschrieben hat, zugleich die politischen Verantwortungsträger ihre Aufgabe in diesem Kontext nicht mehr nachkommen können. Und das ist ein politischer Deadlock. An der Stelle ist es sehr schwierig, dann schnelle Antworten auf die Bedürfnisse der Menschen zu liefern. Zugleich ist Korruption auch nur eine Herausforderung unter sehr vielen, die möglichst schnell bearbeitet werden wollen. Und in diesem Kontext der sich blockierenden politischen Parteien kommt es dann dazu, dass es eben überhaupt keine Entwicklung mehr gibt. Das heißt, ja, dass schnelle Lösungen im Moment zwar gefragt werden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die entsprechend geliefert werden, immer geringer wird. Und das ist eine Sache, die wir bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Tunesien mit großer Besorgnis sehen.
Das heißt, Sie fürchten auch, dass das eventuell, ich sag mal jetzt salopp martialisch, explodieren könnte?
Wir sind davon überzeugt, dass es sehr viele gemäßigte Kräfte in Tunesien gibt, die eben nicht davon überzeugt sind, dass man einfach in einen Supermarkt reingeht und sich entsprechend Fernseher nimmt, Lebensmittel mitgeht. Obgleich die Gründe dafür sehr gut nachvollziehbar sind, gibt es viele Leute, mit denen ich hier gesprochen habe, die gesagt haben, Mensch, das ist Diebstahl, das geht nicht. Es gibt viele Leute, die sagen, okay, die Idee dahinter war, dass sich die großen Besitzer der Supermarktketten, sprich die wirtschaftliche Elite, quasi jetzt an den Pranger gestellt fühlen soll. Wir sind davon überzeugt, dass eine Veränderung von innen kommen muss, dass es Leute gibt, die hier mit anpacken, haben wir gesehen. Das sehen wir auch bei unseren Partnern, wie zum Beispiel den Gewerkschaften. Das sind sehr viele engagierte Menschen. Nur wird es Zeit brauchen, um diesen Wandel hinzubekommen. Und das ist tatsächlich die Frage, wie diese Zeit sich jetzt gestaltet. Und im Moment sehen wir die Bilder in den Medien und das ist eine brenzliche Situation.
Der Botschafter der Europäischen Union in Tunesien, Patrice Bergamini, hat kürzlich gesagt, wenn man Tunesien mit anderen Ländern der Region vergleicht, selbst mit stabilen wie Jordanien, dann ist es das Einzige, das vielversprechend ist. Teilen Sie diese Ansicht oder wie schätzen Sie die Zukunft Tunesiens ein?
Ich bin überzeugt davon, dass die Zukunft Tunesiens vielversprechend ist. Und das liegt genau an den Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Das liegt an den vielen Gesprächen, die ich geführt habe, wo ich immer wieder auf Leute treffe, die sagen, wir haben in Tunesien jetzt die Möglichkeit, 7 Jahre nach der Revolution mit einem demokratischen System unsere Sachen eigenhändig zu gestalten. Jetzt ist es nur so, dass für mich wichtig war am Anfang zu verstehen, dass diese Entwicklung 7 Jahre aus einer gewissen Perspektive ein ganz, ganz kurzer Zeitraum ist. Wenn ich innerhalb von 7 Jahren erlernen muss, wie demokratische Strukturen funktionieren, wenn ich innerhalb dieser 7 Jahre verstehen soll, wie ein demokratisches System funktioniert und dabei auch noch mitwirken möchte und dann noch wirtschaftliche Situationen schwierig sind, ich zusehen muss, dass mein eigener Lebensunterhalt irgendwo reinkommt, ist das eine sehr, sehr große Herausforderung und ein sehr kurzer Zeitraum. Ich glaube, das ist eine große Chance. Es gibt viele Leute, die sagen, ich möchte da mitmachen, ich möchte da dabei sein. Und es gibt auch einige Kräfte, die diese Motivation bündeln können. Ich hoffe sehr, dass die politischen Parteien eine tragendere Rolle nehmen werden in Zukunft. Im Moment gibt es um die 200 politische Parteien in Tunesien, einem Land mit 11 bis 12 Millionen Einwohnern. Und diese Parteien scheinen sich im Moment immer weiter zu zersplittern. Das heißt, die politische Situation könnte auch gut in einer größeren Richtung gebündelt werden, damit sich Leute mitgenommen fühlen und damit es entsprechend einen Schritt weiter geht, einen kleinen Schritt weiter für die Zukunft von Tunesien. In der Tat, es ist ein vielversprechendes Land. Es gibt viele Leute, die mit anpacken wollen. Und jetzt geht es darum, diese Strukturen auch zu nutzen.
7 Jahre nach Beginn der Revolution brodelt es in Tunesien wieder. Die Menschen demonstrieren gegen Korruption, die stagnierende Wirtschaft und steigende Preise. Simon Ruprecht war das. Er ist stellvertretender Leiter des tunesischen Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und er hat uns einen Überblick über die Situation vor Ort gegeben. Vielen Dank, Herr Ruprecht.
Ja, danke und Grüße nach Leipzig.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.